Nordakademie, 29. in Elmshorn.
Zur Keynote freue mich außerordentlich, dass Professor Komus aus der Fachhochschule Koblenz den weiten Weg hier an die Nordakademie gefunden hat. Komus war lange Zeit in der Praxis unterwegs, ist seit einigen Jahren in der Lehre tätig und hat ein Buch verfasst mit dem passenden Titel Wiki-Management. War meines Erachtens eines der ersten Werke im deutschsprachigen Raum, die sich mit der Anwendung von Social Software im Unternehmenskontext beschäftigt hat. Und über dieses Buch sind wir halt auch auf ihn aufmerksam geworden. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier die Keynote zu übernehmen. Und würde ganz spontan an Sie überleiten. Ich freue mich auf eine spannende Tagung und einen tollen ersten Vortrag. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Herr Schröder sagt es eben schon, ich bin inzwischen an der Fachhochschule Koblenz tätig, lebe dort auch, aber gebürtig, das hören Sie auch an meiner Sprache, zumindest wenn Sie aus Süddeutschland kämen, würden Sie es hören, gebürtig komme ich von gar nicht so weit weg her. Ich bin nämlich gebürtiger Bremer, von daher auch durchaus ein Nordlicht. Zusammenarbeit, das Thema der Veranstaltung, Zusammenarbeit, sicherlich auch das Thema, mit dem wir uns durchweg als Wirtschaftsinformatiker beschäftigen. Schließlich geht es ja bei der Wirtschaftsinformatik in erster Linie mal eben nicht darum, Stahl zu pressen, irgendwelche Chemikalien neu zu vermischen oder ähnliches, sondern wir versuchen ja nun eben über Zusammenarbeit, über Informationsaustausch dort weiterzukommen. Und in meinen Augen ganz dramatische Veränderungen für die Zusammenarbeit ergeben sich aus der Entwicklung, die momentan unter Web 2.0, Social Media oder Social Software laufen. Und das ist das, was ich gemeinsam mit der Franziska Wauch untersucht habe, wo wir uns Gedanken drüber gemacht haben. Was bedeutet das eigentlich? Und wir haben ganz bewusst die IT-technologischen Aspekte dabei eher im Hintergrund gesehen. Wir haben versucht zu erkennen, was sind die Muster, die eigentlich dem zugrunde liegen. Wir verstehen eigentlich die Technologie, wohlgemerkt bei Web 2.0, Social Media nach meiner Wahrnehmung eigentlich an vielen Stellen eher eine simple Technologie, verstehen diese Technologie eher als Enabler für neue Formen der Zusammenarbeit. Darüber möchte ich heute ein paar Worte sagen. Man könnte das ganze Thema auch zusammenfassen unter: Was passiert, wenn wirklich jeder Gutenbergs Druckmaschine nutzen kann? Und das Ganze haben wir, wie gesagt, auch zusammengefasst in einem Buch. Das Buch heißt Wiki Management, richtet sich sehr stark auch an die Unternehmen, was Unternehmen von Web 2.0 und Social Software lernen können. Nochmal ganz kurz eingehen darauf, was eigentlich sozusagen die ursprünglichen Themen sind, von denen ich herkomme. Herr Schröder sagte es bereits, dass ich lange Zeit in der Unternehmenspraxis unterwegs war. Da komme ich sehr stark aus der Schiene des Geschäftsprozessmanagements, prozessorientierte Organisationsbetrachtung, Reorganisation, Einführung von Standardsoftware-Systemen, viel auch SAP-Themen. Und das schlägt sich halt auch nieder in anderen Themen, die ich bearbeite. Ich habe gegründet und leite das BPM-Labor an der Fachhochschule Koblenz. Dort haben wir verschiedenste Untersuchungen zum Thema gemacht. Da wird jetzt im ersten Quartal nächsten Jahres auch ein Buch entsprechend erscheinen. BPM Best Practice. Untersuchungen darüber, wie denn die besten Unternehmen ihre Geschäftsprozesse gestalten. Da sind Erfolgsbeispiele von Unternehmen wie der Deutschen Bank, von einer Bayer drin, von vielen anderen Unternehmen. Und wir haben natürlich versucht, die Muster herauszuarbeiten, die sich in diesen Intensivstudien dann ergeben haben. Das Ganze ergänzt auch nochmal durch ein paar größere Studien mit jeweils über 500 Teilnehmern. Ein weiteres Thema, mit dem ich mich dann auch wieder in der Lehre auseinandersetze, die Modellfabrik Koblenz, wo ich gemeinsam mit zwei anderen Kollegen einer der Gründer bin. Dort haben wir die Opti-Truck als Modellunternehmen und dort behandeln wir all die Themen rund um Beschaffung, Logistik, Produktion, aber eben auch Prozessmanagement und IT. So viel vorweg zu meiner Person und ich möchte direkt einsteigen, da ich eine Menge auch vorbereitet habe und versuchen werde, die Zeit dann auch entsprechend zu halten. Ich möchte in drei Abschnitten über das Thema mir Gedanken mit Ihnen zusammen machen. Ich möchte beginnen mit einem historischen Blick auf das Thema von den Skriptorien zu Social Media. Also von der Zeit vor Gutenberg über die Zeit Gutenbergs über die Zeit nach Gutenberg. Dann möchte ich kurz an einzelnen Beispielen eingehen auf die Leistungsfähigkeit von Social Media. Was kann Social Media? Und zwar gerade eben mit der Brille des Betriebswirts. Also nicht alles so schön bunt hier, hier mal geklickt, da mal geklickt, auch macht das einen Spaß, sondern was kann das Unternehmen daraus mitnehmen, welchen Mehrwert sehen wir dort? Und dann schließlich, das ist der dritte Abschnitt, wiederum nur in einzelnen Beispielen. Das Thema ist natürlich sehr, sehr weit und breit, aber zumindest ein paar Gedanken dazu, wie man Social Media Potenziale, insbesondere im Unternehmen, in der Organisation nutzen kann. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise durch die Zeit. Wir beginnen in der Zeit vor 1450. Wir sind in der Zeit vor Gutenbergs Druckerpresse. Wir sind in der Zeit der Skriptorien. Informationsverarbeitung, Informationsspeicherung und damit sicherlich auch die Basis für Austausch und Zusammenarbeit findet in Form von Papier und Schrift durchaus schon statt, aber Schrift und Papier sind ein sehr knappes, ein sehr, sehr teures Gut. Die Vervielfältigung ist extrem teuer und aufwendig, sehr hoher Anteil an Handarbeit und die Welt gestaltet sich entsprechend so, dass nur sehr wenige Zugang zu Büchern haben. Auf der anderen Seite haben wir aber dann in diesen Büchern auch eine viel aufwendigere Gestaltung. Sie sehen hier diesen kleinen Engel zum Beispiel, Sie sehen insgesamt, dass hier viel mehr mit Farben und Figuren gearbeitet wird. Also es steht zwar weniger an Material zur Verfügung, auch weniger, die Zielgruppe ist auch kleiner, die Zugriff drauf hat, aber das, was gestaltet wird, wird viel aufwendiger gestaltet. Wie findet die Informationsvermittlung für die einfachen Leute statt? Das sehen wir hier mal bildhaft, ein mittelalterliches Mysterienspiel. Das steht für die Art und Weise, wie die meisten Menschen ihre Informationen bekommen haben. Mündliche Darreichung, Weiterleitung, Geschichten, Vorträge, das persönliche Gespräch, das stand im Vordergrund. Das Buch war ja für die wenigsten zu erreichen und es gab eben auch keine Flugblätter oder ähnliches, weil Drucksachen nur einer ganz kleinen Elite vorbehalten waren. Was bedeutete das für die Information? Information hat sich vor allen Dingen über Bilder transportiert. Und Information war sicherlich auch für die meisten Menschen nicht etwas so hart abgegrenztes, wie wir es heute an vielen Stellen kennen oder zumindest anstreben. Ein Beispiel, die Bremer Stadtmusikanten. Die Bremer Stadtmusikanten gab es in verschiedensten Versionen. Ich glaube, nach Rinteln sind sie einmal gegangen in der einen Version. Es gibt, glaube ich, 4 oder 5 Städte, die den Anspruch darauf haben, dass sie sozusagen das Bremen bei den Bremer Stadtmusikanten sind, weil es in allen möglichen Formen dargestellt wurde. Und das ist, glaube ich, auch genau typisch. Es gibt so einen Kern der Geschichte. Also sicherlich werden in den meisten Erzählungen auch damals schon, bevor es dann halt von den Gebrüdern Grimm festgehalten wurde. Auch damals schon wird sicherlich der Esel, der Hund, die Katze, der Hahn eine große Rolle gespielt haben, aber wir können davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Freiräume da waren, dass sehr viel auch jeweils auf die eigene Perspektive, das eigene Erleben bezogen wurde. Ein kurzer Blick auch nochmal darauf, wie Informationen weitergeleitet wurden, wie sie vermittelt worden sind. Auch wiederum ein sehr, sehr teures Vergnügen für nur sehr hoch Privilegierte. Hier ein Bild eines Läuferboten und das zeigt auch genau, wie die Information weiterverbreitet wurde. Es gab eben kein Netz in irgendeiner Form, sondern es war individuell sozusagen notwendig, einzelne Personen, wo es auch keine organisatorische Struktur, keinen Dienstleister gab, diese Dinge dort mit auf den Weg zu geben. Und da kann man sich vorstellen, dass es ein sehr teures Vergnügen war, auch ein sehr langsames Vergnügen und ein sehr unzuverlässiges Vergnügen. Wenn ich die Kernpunkte des Informationsmanagements, der Zusammenarbeit in dieser Zeit vor Gutenberg zusammenfassen will, dann komme ich hier zu den Aspekten, dass der Zugang nur für Hochprivilegierte möglich war, das Mündliche dominierte und die Form auch wiederum war über die Sprache Bilder, und zwar sowohl Bilder im Papier, wie wir es im Buchdruck gesehen haben, aber auch in den Erzählungen und so weiter, dominierten die Art und Weise, wie der Informationstransport aussah. Geschichten waren entscheidend, Präzision und Nachverfolgbarkeit waren eher nachgeordnete Aspekte. Ja, und dann kam Johannes Gutenberg, die Gutenberg-Ära, Marshall McLuhan spricht von der Gutenberg-Galaxis. Es veränderte sich sehr, sehr viel, ich will nicht sagen alles, aber vieles, vieles veränderte sich mit den neuen technologischen Möglichkeiten. Johannes Gutenberg entwickelt den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern. Auch vorher gab es schon Buchdruck, der war halt nur nicht so flexibel, nicht so kostengünstig, arbeitsaufwendiger war er vorher. Und nutzt übrigens eine Technologie, die er aus dem Umfeld kannte, die Presse, das war schon das Verfahren, wie auch damals schon Weintrauben gekeltert wurden, ja, so wurden halt die Weintrauben gepresst mit demselben Schraubstock. Diese Technologie nutzte er jetzt zusammen mit dem Ansatz, dass er bewegliche Metallletter einsetzte und machte damit die Informationsspeicherung wesentlich günstiger und damit auch für viel mehr Menschen erreichbar. Kurz danach auch eine Revolution. Also gerade mal 40 Jahre später eine Revolution in der, im Transport von Informationen. Der Franz von Taxis organisiert mit seiner Familie für Maximilian I. die erste Post, die in Ansätzen den heutigen Vorstellungen entspricht. Während früher halt der Bote mit der Nachricht sozusagen durchgängig bis zum Ziel zusammenblieb und dann entsprechend die Pausen vom Pferd oder Boten oder so berücksichtigt werden mussten, wurde jetzt ein neues Netz aufgebaut. Das erste Mal hatten wir diesen Netzansatz. Notabene, wie wir heutzutage auch sehr viel über Netze bei der Informationsvermittlung sprechen. Und dieses Netz beruhte zum Beispiel darauf, dass eben nicht mehr gewartet werden musste, bis das Pferd wieder erholt war, sondern das erschöpfte Pferd konnte sich erholen, aber währenddessen wurde das sogenannte Felleisen, das ist diese Tasche, in der die Dokumente drin waren, wurde einfach weitergereicht zum nächsten, der dann über einen teilweise auch regelmäßigen, strukturierten Verkehr das dann weiterbrachte. So dass wir viel schnellere Informationsvermittlung hatten, so dass wir viel preiswertere Informationsvermittlung natürlich hatten und so dass es halt auch möglich war, das überhaupt in die ganze Struktur einzubauen. Das führte zu entsprechenden Veränderungen auch in der Gesellschaft. Ein Beispiel sicherlich die Reformation, Luthers Thesen, die dann auch wiederum entsprechend gedruckt werden konnten, wo es dann entsprechende Lutherbibeln gab, die dann gedruckt werden konnten. Alles, so denke ich, wirklich in der Breite erst möglich durch Buchdruck und auch die Informationsverbreitung über das Postwesen. Und das ist eigentlich die Art und Weise, oder daraus entwickelte sich in vielen Teilen die Informationsspeicherung, Darreichung und Weiterleitung, wie wir sie heute haben. Ich habe hier mal ein Beispiel dafür ziemlich willkürlich ausgewählt. Ein Buch von 1881 ist es, glaube ich, ein Lehrbuch. Und wir sehen, im Gegensatz zu dem Buch, was wir vorher hatten, findet das Bildliche kaum noch Widerhall. Wir sehen wirklich einfach nur sehr stark textorientierte, durchgängige Darstellung. Und ich denke mir, da werden Sie mit mir übereinstimmen, da kann ich so ziemlich die meisten Lehrbücher, insbesondere wenn ich so also 10, 20 Jahre zurückgehe, kann ich da wählen, wo halt die durchgängige Textform dominiert, wo auch eine Darstellung gewünscht ist, eine Darstellung gewählt wird, wo zum Beispiel auf die Ich-Form verzichtet wird. Also es gilt dann als nicht seriös, nicht wissenschaftlich, wenn in der Ich-Form etwas dargestellt wird. Stattdessen wird dann teilweise drumherum formuliert. Es wird eben nicht so sehr in Geschichten erzählt, es wird nicht so bildlich dargestellt, sondern es wird vermeintlich nur das Faktum in den Vordergrund gestellt. Und das finden wir in allen Bereichen. Das finden wir in den Bereichen der Wissenschaft, das finden wir auch durchaus in der Darstellung der Belletristik, aber das finden wir zum Beispiel auch sehr stark in Geschäftsberichten, Unternehmensunterlagen. Überall soll ganz stark sogar hervorgestellt werden, dies ist eine neutrale, objektive Information. Es geht nicht um das Wohlbefinden des Vorstandssprechers oder es geht nicht so sehr darum, was der Einzelne erlebt hat. Wir versuchen alles sehr objektiv und neutral darzustellen. Versuch der Zusammenführung, wie das Informationsmanagement nach Gutenberg geprägt ist. Wir haben nach wie vor eigentlich nur Privilegierte, die Zugang haben zur Publikation, zur Druckerpresse. Das können wir später auch erweitern in Bezug auf Radio und Fernsehen. Neben Klerus und Adel, die wir ja vorher schon hatten, haben jetzt noch die Wissenschaftler, also zum Beispiel die Professoren, Zugang zu dieser Druckerpresse. Die Zunft der Presse, die sich eben nach dieser Druckerpresse sogar benennt, gehört zu den wenigen Privilegierten, die den Zugang dazu haben. Und einzelne wenige Autoren, ja, natürlich gibt es die auch. Aber wenn man sich vor Augen führt, wer hat vor 30 Jahren ein Buch geschrieben, das war sicherlich eher die Ausnahme. Also immer noch sehr privilegiert, wenn auch schon weiter als in der Zeit vor Gutenberg. Wir haben eine starke Verschriftlichung der Informationsweiterleitung und wir haben eine Form, die viel mehr noch als vorher nüchtern, distanziert, wenig bildhaft, wenig bildernutzend und auch sehr unpersönlich in der Darstellung ist. Dafür haben wir einen hohen Anspruch, was die Präzision und Nachverfolgbarkeit angeht. So, und dann irgendwann in den letzten Jahren auf einmal ein weiterer Entwicklungsschritt. Ich komme zurück zu dem Eingangsstatement. Auf einmal hat wirklich jedermann Zugang zu Gutenbergs Druckerpresse. Jedermann kann inzwischen bloggen. Jedermann kann inzwischen seine eigene Website hinstellen. Jedermann kann ein Wiki befüllen, kann mitarbeiten an einem Wiki. Und jedermann ist jetzt in der Möglichkeit, auch seine Vorstellungen zu publizieren. Und das wird in unglaublichem Maße genutzt. Nach nur 6,5 Jahren Facebook als Social Network mit über 500 Millionen Nutzern. Wenn man das vergleicht mit anderen Technologien wie Telefon, Radio und so weiter, wie lange die gebraucht haben, um jeweils einen großen Teil der Bevölkerung zu erreichen, so sieht man, dass diese Entwicklung, dass die Zyklen, bis solche Technologien sich durchsetzen, weiterhin immer kürzer werden, dass wir uns da geradezu auf einer Exponentialkurve befinden. Facebook, soziale Netzwerke, ein Beispiel dafür. Wikipedia, nach nicht einmal 10 Jahren, ich glaube jetzt im ersten Quartal des nächsten Jahres werden wir 10 Jahre Wikipedia haben, nach nicht einmal 10 Jahren haben wir die Informationen vorliegen in 260 Sprachen und 16,7 Millionen Artikel. Also aufsummiert über alle Sprachen. Wir haben eine absolut unüberschaubare Vielfalt von Blogs, also Weblogs, und hier, genauso wie auch beim Social Network, können wir schon einen starken Unterschied erkennen. Ich habe es versucht, hier mal herauszuarbeiten, bei einem ziemlich willkürlich ausgewählten Blogbeitrag. Auf einmal ist von I die Rede. Wir finden in Blogs, auch Blogs, die wissenschaftlichen Anspruch haben, die Wirtschaftscommunity oder die Wissenschaftscommunity erreichen wollen und sollen, finden wir auf einmal einen dramatischen Wandel in der Darstellung. Es wird wieder das, was dann im amerikanischen Storytelling heißt, wird betrieben. Es wird alles aus dem persönlichen Kontext, oder es wird vielmehr aus dem persönlichen Kontext heraus berichtet. Es wird vielmehr das eigene Erleben mit aktiv eingebunden. In der Quintessenz haben wir also eine grundlegende Veränderung der Zusammenarbeit des Informationsmanagements. Wir haben jetzt wirklich einen Zugang von sehr vielen zur Publikation. Mit all den Konsequenzen im Positiven wie Negativen, die Diskussionen über Datenschutz, die Diskussionen darüber, wie insbesondere junge Menschen, aber ich denke mir auch Menschen jeden Alters, große Probleme haben zu entscheiden, was sie online stellen sollen, was sie nicht online stellen sollen, Aspekte wie, dass das Netz nicht vergisst und so weiter, führen zu all diesen Fragestellungen, weil eben auch auf einmal jeder sozusagen Zugang hat zu Publikationen. Wir vermitteln in anderer Form, wir vermitteln in Bildern, Text, Videos, Tönen, wir sind multimedialer, aber auch die Form, wie wir es da innerhalb dieser multimedialen Geschichten machen, hat sich auch wiederum verändert. Wir sind viel emotionaler, viel bildhafter, persönliche Perspektive steht auf einmal im Vordergrund, es dreht sich geradezu, während die persönliche Perspektive vorher keinesfalls gewünscht war, ist es jetzt umgekehrt so, dass ich eben gerade, um Dinge zu transportieren, es versuche auch über die persönliche Perspektive nahezubringen. Der Versuch der Zusammenführung, wie haben wir in diesen drei Abschnitten, also kommuniziert, zusammengearbeitet. Wir können beim Zugang auf der einen Seite sehen, von einer kleinen Elite über eine Elite zu fast jedermann hat sich der Zugang zur Publikation verändert. Wir sehen, der Stil der Vermittlung, und das finde ich persönlich eigentlich einen besonders spannenden Aspekt, kommt vom Persönlichen über das eben nicht persönliche Sachorientierte wieder hin zum Persönlichen. Und wir kommen von Bildern, Geschichten über textuelle Darstellung wieder dahin, dass wir Bilder, Ton, Video und Geschichten im Vordergrund haben. Man kann also an vielen Stellen durchaus, wie ich meine, fundiert sagen, dass die Kommunikationsformen, die jetzt gerade dabei sind, sich zu entwickeln, diese Technologien sind ja, selbst wenn wir das Web 1.0 mitnehmen, sind die ja wirklich in der Breite, sage ich mal, seit gerade 10 Jahren oder so wirklich relevant. Wer weiß, wie wir uns da weiterentwickeln werden, ist sicherlich schwierig abzusehen. Aber es ist schon eine für mich deutliche Tendenz zu erkennen, dass wir kommunizieren in einer Art und Weise, wie sie viel stärker im Vordergrund stand vor der breiten Nutzung der Gutenbergschen Druckerpresse. In meinen Augen eine ganz spannende Entwicklung. Und das ist gleichzeitig auch eine Entwicklung, die augenscheinlich zu wahnsinnigen Potenzialen führt, dass jedermann wirklich Zugang hat, eben zu Kommunikation, zu Publikation, führt dazu, dass wir an vielen Stellen augenscheinlich viel leistungsfähigere Systeme finden. Inzwischen braucht das kaum noch so ausführlich dargestellt zu werden. Als ich begonnen habe, über das Thema zu sprechen, da war oftmals so der Eindruck, das ist doch irgendwas, was irgendwelche Teenies machen in ihrer Freizeit. Das ist doch nichts jetzt für uns seriös arbeitende Unternehmen hier, das ist doch nichts für die Wissenschaft. Sollen die Kiddies doch machen, was sie wollen, was interessiert uns das? Ich denke, inzwischen ist das wesentlich besser akzeptiert, nur ein paar Highlights aus diesem Umfeld. Open Source ist weit verbreitet in den Unternehmen. Gartner spricht von einer Durchdringung von 100% in den Unternehmen. Also nicht, dass jedes Unternehmen zu 100% Open Source nutzt, aber dass praktisch jedes Unternehmen Open Source im Einsatz hat. Funktioniert nach den Prinzipien von Social Media. Wissensmanagement. Ich hatte das Vergnügen, vor circa 15 Jahren über das Thema Wissensmanagement zu promovieren. Das ist eine vollkommen andere Welt geworden, insbesondere durch diese Technologie. Während im Wissensmanagement früher der dominante Denkansatz der war, wie kriegen wir das Wissen aus den Köpfen heraus, irgendwo in die IT-Systeme hinein, wo wir es dann in Ordnerstrukturen ablegen, auf dass wir es wiederfinden, hat sich vollständig geändert in dem Sinne, dass auf der einen Seite das Wissen einfach sozusagen von sich heraus entsteht, en passant. Und zum Zweiten, dass die Suche überhaupt nicht mehr über Ordner oder viel weniger über Ordnerstrukturen, sondern wenn überhaupt über Tags oder einfach nur über Schlagwortsuche stattfindet. Das ist die wahre Revolution des Wissensmanagements. Hat vor 15 Jahren kein Mensch in die Richtung gedacht. Auch die Qualität, also die Menge von Wikipedia, brauche ich glaube ich sowieso nicht drüber zu sprechen. Die Zahlen hatte ich vorhin genannt, die sind beeindruckend. Aber auch die Qualität, die Diskussion ist glaube ich auch inzwischen in weiten Teilen ja wirklich durchgearbeitet. Während am Anfang gesagt wurde, das kann ja gar nicht sein, eine Enzyklopädie, wo jeder mitschreiben kann, welche Qualität haben wir da, gibt es inzwischen genügend Erkenntnisse, dass eben gerade auch die Qualität von Wikipedia durchaus hohen Ansprüchen genügt. Beziehungsweise umgekehrt, eigentlich noch eine andere Erkenntnis, ganz interessant ist, die durch diese Untersuchung von dem äußerst renommierten Magazin Nature zutage gekommen ist. Was hat Nature gemacht? Hat 42 Artikel untersucht, hat sie Experten zur Verfügung gestellt. Diese Artikel wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Und siehe da, ja, auch Wikipedia hat bei 42 Artikeln 4 schwerwiegende Fehler, 162 leichtere Fehler. Aber die wirklich spannende Erkenntnis in der Gegenüberstellung zur Encyclopædia Britannica, auch die Encyclopædia Britannica, sozusagen der Goldstandard der Enzyklopädien, hat genauso 4 schwerwiegende Fehler und ähnlich viele leichtere Fehler. Andere Untersuchungen haben das bestätigt bzw. noch stärker auf den Punkt getrieben. Ich nenne hier nur die Gesamtnoten einer Untersuchung, die der Stern in Auftrag gegeben hatte. Wikipedia gegen Brockhaus, Wikipedia die Note 1,7. Brockhaus 2,7 und gerade auch bei der Wichtigkeit, dass Aktualität, Volumen und so weiter Stärken von Wikipedia sind, war glaube ich schon vorher jedem klar, aber selbst bei der Richtigkeit eine höhere, eine bessere Schulnote als bei Wikipedia als beim Brockhaus. Der spannende Aspekt in meinen Augen übrigens ist auch der, wir brauchen wirklich Medienkompetenz, denn die Diskussion ist nicht die, ob Wikipedia die Qualität hat, das ist natürlich auch immer mit die Diskussion, aber das ist nicht die Kerndiskussion. Die Kernaussage ist eigentlich die, es gibt eben nichts, auf das wir uns blind verlassen können. Auch nicht bei einer Encyclopædia Britannica. Ein letztes weiteres Beispiel dafür, wie eben diese Einbeziehung der verschiedensten Menschen auch zu tollen Ergebnissen führen können. Es gibt inzwischen verschiedene Projekte, wo Autos entwickelt worden sind, zum Beispiel besonders energiesparende Autos, oder hier geht es um ein Auto, was auch sehr stark Designelemente aufnimmt. Also Open Source Projekte, die den Open Source Gedanken aus der Software wirklich in die Entwicklung dinglicher Objekte übernehmen, also Open Source Autogestaltung. Dieses Auto hat schon erste Preise gewonnen. Damit stellt sich natürlich die Frage für die Unternehmen, wie Social Media nutzen, wie kann ich das nun auch zum Vorteil bringen, wie kann ich es so einsetzen, dass es auch zu meinem Unternehmen passt. Und ich denke, wenn wir über Social Media sprechen, wie wir es im Unternehmen einsetzen können, dann müssen wir vor allen Dingen über eins sprechen. Man darf nicht dem Fehler unterliegen, dass man glaubt, dass die Technologie das Entscheidende wäre. Also der berühmte Heizer auf der E-Lok, den es übrigens wirklich bis in die 80er Jahre gab. Also ein Heizer, für mich war das lange Zeit nicht klar, ein Heizer ist nichts anderes als ein Kohlenschipper, wohlgemerkt. Und da fuhr nun dieser Kohlenschipper auf der Elektrolok immer mit. Und wir müssen aufpassen, das ist ein einfaches Beispiel, das ist leicht zu erkennen. Ich glaube, in vielen Stellen in unserem täglichen Leben müssen wir aufpassen, da haben wir heimlich den Heizer, oder da haben wir den Heizer auch auf unserer E-Lok mit dabei. Wir erkennen es nur gar nicht, weil es nicht so augenscheinlich ist. Augenscheinlich ist also dann Folgendes, wenn ich diesen Ansatz im Unternehmen nutzen will, dann muss ich verstehen, was die Strukturen sind, was sozusagen der Antrieb ist. Und da ist die Kernaussage für uns, entscheidend ist die Wikisophie. Also, bevor ich über Tools und so weiter nachdenke, das kann ich im zweiten Schritt auch machen, muss ich im ersten Schritt darüber nachdenken, wie sind diese Communities geprägt, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Das ist so eines der Kernelemente unseres Buches, was wir dazu veröffentlicht haben. Ich kann das natürlich hier nur im schnellen Überflug darstellen, aber ich versuche mal einzelne Aspekte herauszuarbeiten. Was haben wir getan? Wir haben uns angeschaut, wie verschiedene Social-Software-Systeme, Social-Media-Systeme funktionieren. Unter Systeme wie zum Beispiel Wikipedia, soziale Netzwerke, wie aber eben auch andere Systeme wie Blogs und so weiter und so fort. Und haben uns überlegt, was sind denn nun die Gemeinsamkeiten in der Organisationsgestaltung? 10 Faktoren haben wir gefunden. Der erste Punkt, die gemeinsame Vision. Gemeinsames Bild, zum Beispiel bei der Wikipedia, das Wissen der Welt verfügbar zu machen, bei Open Source oftmals bessere Software, sehr oft auch gegen Microsoft zu erstellen. Also ein gemeinsames übergeordnetes Ziel, das schweißt zusammen. Der Einbezug von vielen Menschen spielt augenscheinlich auch eine große Rolle. Also partizipativ, mit einer hohen Vertrauenskultur, flexibler Regelauslegung und der Mix verschiedener Herrschaftsformen. Wenn man sich anschaut, wie Wikipedia funktioniert, so stellt man fest, dass da sehr unterschiedliche Steuerungsmechanismen im Einsatz sind, sehr unterschiedliche Ansätze auch da sind, wie entschieden und geregelt wird. Diese Fähigkeit zum Leben mit der Unschärfe, diese Fähigkeit zum Vertrauen, diese Fähigkeit zur Einladung auch von Außenstehenden, die eben nicht zu einem elitären kleinen Kreis gehören, wie wir es aus der Gutenberg-Zeit kennen, ist ganz entscheidend und kennzeichnend für diese Social-Media-Systeme. Auf der Gegenseite finden wir bei den Teilnehmern, die sich wirklich aufopfern für solche Projekte, auch sehr viel Selbstverwirklichung. Die Teilnehmer suchen sich ihre Themen selber und kommen in ihr Flow-Erlebnis hinein, verwirklichen sich wirklich an den Themen, die sie selber sich aussuchen. Voraussetzung ist natürlich eine Einfachheit in der Nutzung. Also ein Wiki-System kann selbst jemand wie ich relativ schnell nutzen. Dazu brauche ich keine sonderlich weitreichenden Informatikkenntnisse. Während ich am SAP-System gerne das ein oder andere Mal verzweifle, ist ein Wiki-System in der Nutzung recht einfach. 2 weitere wichtige Punkte, emergente und inkrementelle Entwicklung. 2 Ansatzpunkte, die eigentlich ziemlich diametral dem gegenüberstehen, was wir oftmals gerade in der Betriebswirtschaft lehren. Da ist es nämlich planen, planen, planen und nachher noch Kontrollen und Abweichungsanalysen durchführen und so weiter und so fort. Diese Systeme und immer in großen Entwicklungsschritten denken, das kennen wir aus der Software. Große Releases wie zum Beispiel in Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und so weiter und so fort. Was finden wir hier? Wir finden inkrementelle Entwicklung, Entwicklung in ganz, ganz kleinen Schritten. Wir finden auch eine emergente Entwicklung. Okay, das macht den Leuten Spaß, das wird viel gelesen, also machen wir da weiter. Das macht nicht so viel Spaß, dann lassen wir es halt fallen. Widerspricht ziemlich stark dem, was wir in der klassischen BWL gelernt haben. Erinnert vielleicht den einen oder anderen an solche Ansätze wie das Grassroot-Model von Mintzberg. Und ein weiterer Punkt, Entprivatisierung und persönlicher Stil. Es ist nicht nur möglich auf einmal, sondern es ist, wie mir scheint, an vielen Stellen sogar gefordert. Es ist notwendig, ob wir es wollen oder nicht, dass wir persönliche Erfahrungen, persönliche Aspekte mit hineinbringen müssen, um eben wieder Motivation, gemeinsame Visionen und so weiter zu unterstützen. Das, was wir schon seit vielen Jahren beobachten über Telearbeit und so weiter und so fort, sehen wir jetzt wirklich ganz stark auf die Spitze geschrieben, es ist eine Persönlichkeit, die vorneweg gehen muss. Es ist gewünscht, dass wir aufzeigen, wie unser persönliches Leben da ist. Schauen Sie sich Blogs an, wie zum Beispiel ganz extrem von Weigand, dem Chief Technology Officer früher von Amazon. Da können Sie genau nachverfolgen, wo der jetzt gerade hinfliegt, was der genau gemacht hat und so weiter und so fort. Vollkommen undenkbar in einer Welt von vor 20 Jahren, dass jemand, der durchaus sehr arriviert ist, seinen Kalender für die gesamte Welt aufmacht. Das also nach unserer Einschätzung 10 wichtige Faktoren dazu, wie denn Social Media gemanagt werden muss, damit es überhaupt funktionieren kann. Und Sie sehen, wenn überhaupt, sind hier technologische Aspekte drin. Ansonsten reden wir über reine Führungsthemen, Organisationsprinzipien, Kulturfragestellungen. Was die Sache nicht einfacher, sondern schwieriger macht in der Umsetzung. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, kleine Anregungen geben, kleine Beispiele dafür geben, was Möglichkeiten sind. Nur ein paar Ideen vermitteln. Auch relativ flott wieder in der Darstellung. Ein Universum der Möglichkeiten im Web. Was kann ich aus den Ressourcen im Web nutzen? Market Research, vollständig verändert. Twitter, die schnellste Suchmaschine, die wir haben. Viel, viel schneller als Google oder ähnliches. Wenn Sie sich mit Twitter noch nicht auseinandergesetzt haben, ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen. Ein Beispiel, unsere lokale Zeitung, die gar nicht so lokal ist, die geht von Bonn bis nach Mainz ungefähr, den gesamten Rhein entlang, ist ein ziemliches Verbreitungsgebiet. Habe ich gerade mit Leuten von der Rheinzeitung gesprochen. Michael Jacksons Tod, wie haben Sie es das erste Mal erfahren, weil Sie systematisch Twitter nachverfolgen. Da kamen die ersten Gerüchte auf. Daraufhin war man dort schon so weit aufgestellt, dass man anfing, die Fotos zum Thema rauszusuchen, dass man so weit war, dass man anfing, erste Überlegungen zu Texten und so weiter zu machen. Und dann, als die Bestätigungen kamen über die seriösen Agenturen, war man so weit, dass man es praktisch nur noch freigeben musste, in den Druck schicken konnte und war eine der ganz wenigen Tageszeitungen in Deutschland, die das Thema überhaupt schon hatte. Für alle möglichen Themen. Börsenkurse, Stau, Sie denken an die Notwasserung dieses Flugzeugs in New York. Twitter ist so ziemlich, ist nach meinem Wissen das Schnellste, was wir haben. Andere Beispiele. Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Das ersetzt an vielen Stellen das persönliche Gespräch wiederum, was Freunde einem sonst empfehlen würden. Produktentwicklung mit Kunden. Hier eine Zeltfirma, die über ein Forum, outdoorseiten.net, über ein Forum ein Zelt sozusagen in Auftrag gegeben hat. Dieses Zelt wurde im Forum entwickelt und dieses Zelt verkauft sich auch entsprechend gut, weil natürlich auch viele Menschen erstens ihre pfiffigen Ideen aus dem Alltag eingebracht haben, zweitens, weil schon lange bevor das Produkt da war, eine Bindung zu dem Produkt da war, dass natürlich der Kaufanreiz viel höher ist. Das Ganze gibt es auch bei einer Brauerei, Brewtopia, ein Bier, was von den Flaschen über die Etiketten und so weiter vollständig von den Kunden entwickelt wurde. Das Ganze können Sie auch systematisch einfordern, also zum Beispiel über solche Social Think Tanks wie Idea Bounty. Nur eine Schlagzeile, Unilever decides to drop its ad agency of 16 years and decides to turn to crowdsourcing. Also 16 Jahre lang hat diese Werbeagentur Unilever bei den Peperami Produkten begleitet, jetzt macht man es mal anders. Prinzip ist hier, dass eine Community jeweils gewisse Themen bearbeitet und dann aus der Community Ideen kommen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass gerade weil das eben nicht die Profis sind, dass da viele frische und neue und vollständig andere Ideen kommen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, ich komme nochmal zum Thema Wissensmanagement zurück. Der für mich beste Satz des Wissensmanagements war schon damals der von Thomas Davenport. Aus der Erkenntnis heraus, dass wir nicht all unser Wissen ausspeichern können, irgendwie digitalisieren können oder explizit machen können, entsteht eigentlich logisch der Ansatz, dass es viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig wie diese ganzen Prozesse des Wissensmanagements, des Ausspeicherns, genauso wichtig ist, einfach die Experten zu kennen. Der Experte, wenn er mir dann die Zeit zur Verfügung stellt, kann mir in wenigen Minuten das erklären, wofür ich Stunden und Wochen bräuchte, um es zu erarbeiten. Also der entscheidende Punkt, include pointers to people. Wer weiß es? Und der wird mir dann weiterhelfen. Muss ich natürlich eine entsprechende Kultur haben, dass ich kein Information Hiding betreibe und so weiter. So, das Werkzeug dafür, das haben wir jetzt endlich. Das sind nämlich genau diese Social Networks. Und wenn Sie sich anschauen, was eine Deutsche Telekom macht, was eine SAP macht, die arbeiten alle mit Hochdruck dran, soziale Netzwerke entweder selber zu entwickeln oder so weiterzuentwickeln, dass sie die spezifisch nutzen können. Ist natürlich eine spannende Frage, was ist dann die Innen-Außensicht, aber das ist eine andere Diskussion. Grundsätzlich jedenfalls ein hervorragendes Mittel, um Wissen innerhalb des Unternehmens und auch außerhalb des Unternehmens verfügbar zu machen und dieses berühmte, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, ein bisschen weiter als Problem zurückzudrängen. Weitere Möglichkeiten, jetzt innerhalb des Unternehmens. Prognosemärkte. Sie kennen alle diese Wahlbörsen, die extrem gute Ergebnisse zur Prognose von Wahlen abgeben. Ja? Sie können bei, ich glaube, Financial Times Deutschland macht, Sie können Aktien kaufen und Ihr Aktienkurs bezieht sich darauf oder wird am Endeffekt da ausgezahlt, so wie die Parteien abgeschnitten haben. Das kann man auch für andere Ansätze innerhalb des Unternehmens machen. Hier ein Beispiel. Projektmanagement. Wird das Projekt on time abschließen? Daraufhin wird intern eine Börse erstellt und diese Börse richtet sich, oder der Wert der Aktie richtet sich danach, wie gut das Projekt nachher wirklich abschließen wird. Was passiert? Das übliche Problem, was wir bei Großprojekten sehen, das ist mittlere Management, nämlich Informationen nicht nach oben durchlässt, gerade negative nicht. Können wir umgehen, weil nämlich die Mitarbeiter unten an der Basis, die riechen das schon lange, wenn es nicht optimal läuft. Die verkaufen ihre Aktien und sie sind 2, 3, 4 Monate früher dran, weil sie nämlich sehen, dass die Leute, die unten direkt an der Basis sind, die verkaufen schon lange ihre Aktien und bevor das mittlere Management sich nun traut, das nach oben zu melden, weil es wirklich gar nicht mehr übersehbar ist, können Sie als Top-Management schon nachfragen, woran liegt es denn? Und die Ergebnisse sind an vielen Stellen wirklich überraschend. Ein anderes Beispiel für so einen internen Prognosemarkt, da ging es um Absatzprognosen. Man hat verschiedene Gruppen gefragt, werden Produkte im Einzelhandel sich verkaufen? Und jetzt das Überraschende, die besten Ergebnisse hatten die Lageristen. Augenscheinlich hatten zumindest in diesem Fall die Lageristen ein besseres Gefühl dafür, was sich verkaufen wird und was nicht. Interne Blogs sind inzwischen relativ etabliert. Das war vor 3 Jahren vielleicht noch ein Thema. In vielen Unternehmen merke ich inzwischen, dass es auch in klassischen Industrien angekommen ist. Ein Thema, was in meinen Augen noch viel weiter ausgebaut werden sollte, ist das Thema Nutzung von Web 2.0 im Projektmanagement. Ich muss als oder ich darf als Hochschullehrer und auch über meine Beratungstätigkeit viele Projekte mit begleiten. Da ist die Frage, wie begleite ich die, wie bleibe ich dran? Jedes Projektteam hat bei mir umzusetzen ein Wiki als zentrale Informationsplattform und auch als Dokumentenmanagementsystem. So etwas können Sie heutzutage praktisch kostenfrei oder zu sehr geringen Kosten als ASP-Lösung nutzen und vor allen Dingen auch einen Blog. Und hier, man kann es kaum lesen, aber hier sehen Sie mal ein Beispiel dafür über das Blog und die persönliche Darstellung kann ich meine Bauchinstinkte viel eher einsetzen als bei angeblich objektiven Projektberichten und den ganzen offiziellen Rückmeldungen. Hier rieche ich viel eher, wenn irgendwas nicht optimal läuft. Und kann entsprechend dann auch mit dem Bauchgefühl wieder eingreifen. Natürlich entfallen nicht die ganzen anderen Sachen, aber das ist sozusagen, das ersetzt das tägliche im Projektbüro vorbeischauen. Ersetzt es nicht, aber es ist zumindest ein Hilfsmittel, um in der Thematik, wenn ich eben nicht so eng das Projekt betreuen kann, dass ich zumindest ein bisschen das soziale Gefühl mitbekomme. Und natürlich auch nach innen, soziale Netzwerke, ein wichtiges Thema. Abschließender Gedanke, wie setze ich das um? Ein wichtiger Punkt sicherlich, um das umzusetzen, ist einfach probieren, sich diesen spielerischen Ansatz auch im Unternehmen zu nutzen und Dinge einfach auch mal auszuprobieren, da wo es sich besonders anbietet, da wo es besondere Vorteile verspricht. Aber natürlich möchte man auch systematisch wissen, wie kann ich das jetzt einsetzen? Ein Ansatz, den wir dazu entwickelt haben, wie prüfe ich das am ehesten oder wie gehe ich da vor? Wir haben die verschiedenen Tools der Social Media in den Kategorien Glaubwürdigkeit, Vernetzung, Entwicklung und Öffnung einkategorisiert. Das Ergebnis sind die verschiedenen Ansätze, wie zum Beispiel Blogs, soziale Netzwerke, Chat und so weiter. Sie sehen, wir haben da gleich auch noch ein Quartett draus gemacht. Können Sie also Quartett spielen statt Autoquartett. Können Sie jetzt hier praktisch die verschiedenen Möglichkeiten der Social Media nehmen. Die sind nach diesen 4 Kategorien jeweils Emotion, Vernetzung, Entwicklung und Öffnung bewertet. Und der Rest ist dann eigentlich naheliegend. Jetzt nehme ich das, was ich als Wirtschaftsinformatiker sowieso immer gerne nehme, die Prozesslandkarte, über die mache ich auch meine IT-Strategie, über die mache ich meine Reorganisation, also mache ich auch Social-Media-Anwendungen darüber. Und jetzt schaue ich mir einfach an, in den Prozessen, was brauche ich, wo brauche ich Öffnung, wo brauche ich Vernetzung, wo brauche ich Entwicklung und kann dann entsprechend, Sie sehen, das ist wirklich jetzt auch relativ einfach in der Praxis umsetzbar, kann dann entsprechend die verschiedenen Instrumente darauf zuordnen und habe so zumindest mal ein paar gute Ideen, wo ich jetzt an welchen Teilen in der Wertschöpfungskette welche Instrumente einsetzen kann. Ein Ansatz, sicherlich wieder ein sehr mechanistischer Ansatz, von daher ist es auch zu hinterfragen, aber zumindest mal ein neuer Aspekt oder ein neuer Denkansatz, wie man denn sozusagen ein Gefühl dafür bekommt, was kann Social Media in meinem Unternehmen machen und wo kann ich es einsetzen. Damit hoffe ich Ihnen einmal im Überflug ein Gefühl dafür gegeben zu haben, ein paar Gedanken vielleicht dazu, wie sich unsere Kommunikationsform, unsere Form der Zusammenarbeit verändert haben. Wie wir sozusagen gerade mit Social Media an vielen Stellen, glaube ich, wieder zurückkommen, auch im positiven Sinne, in die Zeit vor Gutenberg. Natürlich ist es de facto viel komplizierter alles, aber der Grundgedanke ist, glaube ich, schon ganz faszinierend. Dass Social Media inzwischen hohes Nutzenpotenzial hat, ist, glaube ich, relativ deutlich. Wichtig ist es in meinen Augen zu berücksichtigen, dass eben die Wikisophie, die Veränderung der Kultur, die Form der Zusammenarbeit, dass die sehr wichtig sind. Und das muss ich übrigens auch machen. In Ihre Unternehmen kommen diese Digital Natives rein. Die lassen sich nicht mehr nur in diesen Strukturen von SAP-Systemen und regulierten Prozessen und oben, unten und so weiter führen. Wenn es jetzt immer mehr um den War for Talents geht, wir haben heute gerade wieder die Schlagzeilen entsprechend gehabt, dann wird es auch darum gehen, dass ich auch den Mitarbeitern entgegenkomme in der Art und Weise, wie sie sich bisher bewegt haben und weiterentwickelt haben. So, dann habe ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten, einzelne Möglichkeiten gezeigt, was man alles machen kann. Vielleicht waren ein paar neue Punkte dabei. Und zum Schluss vielleicht nochmal ein Ansatz, wie man das systematisch machen kann. Nicht schließen möchte ich natürlich, ohne nochmal einen kurzen Rückblick auf die Zusammenarbeit der Gutenberg-Ära mit einem kleinen Augenzwinkern. Wie funktionierte das in der Gutenberg-Ära? Wir hatten sehr schön standardisierte und strukturierte Prozesse. So auch hier. Sie sehen hier ein Straßenschild aus Wales. Und da gibt es wiederum einen sauberen Prozess, der dem zugrunde liegt. Schilder werden in Großbritannien in London entwickelt und auch gedruckt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass in Wales alle Schilder zweisprachig sind. Die sind auch auf Walisisch. Wie geht man damit um, dass nun in London, wo diese Schilder konzipiert werden, praktisch niemand Walisisch kann? Es gibt einen schönen, sauber strukturierten, objektiv nachvollziehbaren Prozess. Der sieht so aus, dass in London das Schild entwickelt wird. Dann wird das Ganze nach Wales geschickt. Dort wird es übersetzt. Der übersetzte Text mit dem Walisischen wird dann wiederum auf die Druckvorlage gebracht. Das Schild wird gedruckt und das Schild wird vor Ort aufgestellt. Das Ergebnis ist dann: I'm not at the office, send any work to be transferred. Okay, in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar neue Ideen geben, ein paar Überlegungen, die vielleicht auch für Sie in der Umsetzung ganz spannend sind. Und ansonsten erstmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Kumus. Gibt es Fragen aus dem Auditorium jetzt unmittelbar zu dem Vortrag? Immer ganz zwei Fragen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich bin auch ausgesprochen technologieaffin, muss ich dazu sagen. Sie können sich schon denken, auf was ich jetzt auswähle. Ich bin nämlich jetzt gemein, mache mal den Advocatus Diaboli und greife mir einen winzigen Aspekt raus, mit dem ich also zumindest eine andere Meinung habe, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, Twitter, ich wollte auf Twitter eingehen, Sie sagen also, Schnelligkeit ist also heute State of the Art. Das gilt für Medien ganz bestimmt. Ich möchte trotzdem mal auf das Argument eingehen, MINT-Berufe, also so alles, was in den technischen Bereich reinfällt. Ich sag mal, ist es tatsächlich wichtig, dass zum Beispiel die Flugzeugentwicklung oder Krebsforschung von der Schnelligkeit dominiert wird und nach Lust und Laune, letztendlich, ob es mir Spaß macht, oder ist es vielleicht so, dass es vielleicht ein langfristiges und komplexes Thema ist, was es zu lösen gilt? Oder sollte man sich da tatsächlich so mit, sag mal, Pareto-Regel, 80% Qualität reicht auch, zufrieden geben? Also, das wäre für mich so ein Aspekt, in dem ich also durchaus eine andere Meinung habe. Ich möchte vielleicht noch als letzten Satz hinzufügen, ich glaube tatsächlich so, wenn man Paul Krugman zum Beispiel folgt mit seiner These von Know-Nothingism, also dass man tatsächlich eigentlich so relativ wenig weiß von dem ganzen Wissen, was heute in der Welt ist, und dann sagt, man möchte gleichzeitig komplexe globale Probleme lösen, wie ich sage mal Stichwort Klimawandel, dann ist es ein Widerspruch in sich.
Da waren jetzt verschiedene Aspekte drin. Ich versuche mal auf zwei oder drei Aspekte zu antworten. Der eine Punkt, den ich mir einfach mal so herausgreife, ist, Sie haben die Langfristigkeit von Großprojekten, glaube ich, auch angesprochen. Ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, sicherlich auch diese klassischen Methoden, Wasserfallmodell, Software, Lebenszyklus, Modell und so weiter, an solchen Sachen dran vorbeizukommen, also für solche Ansätze zu nutzen, für wirklich langfristige Projekte als Grobstrukturierung, mit diesen klassischen verschiedenen Phasen, auf welcher Ebene wir analysieren, konzipieren und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass wir das brauchen, aber gleichzeitig sollten wir uns auch darüber im Klaren sein, dass wir schon von vornherein wissen, dass es in vielen Stellen nicht funktioniert. Toll Collect, Gesundheitskarte, Airbus und so weiter und so fort. Also es ist, ich sage nicht, dass wir jetzt alles beiseite werfen sollen, was wir bisher hatten. Ich sage nur, wir müssen es hinterfragen. Wir müssen erkennen, dass diese Methoden auch oftmals nicht greifen. Und natürlich müssen wir auch uns überlegen, wo wir sozusagen was einsetzen. Und natürlich müssen wir uns auch an das Thema herantasten. Ich war früher in der Beratung. Mitarbeiter von mir haben die Instandhaltungsprozesse von Atomkraftwerken betrachtet und optimiert. Ja, da sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit Social Media Ansätzen, alles mal auszuprobieren und Vertrauenskultur. In der Hinsicht bin ich da auch ein durchaus konservativer Mensch. Also da muss man sicherlich sich reinwagen. Ich sage einfach nur, wir müssen einfach an vielen Stellen hinterfragen, das, was sozusagen dieser Denkansatz, der in meinen Augen immer noch aus dieser Hierarchie-Denke kommt, weniger haben Zugang zu dem, was Publikation ist, und damit weniger sagen sozusagen an, was richtig und was falsch ist. Weil auch das ist nicht richtig oder ist auch oft nicht richtig. Wir müssen das, glaube ich, immer mit berücksichtigen. Kleiner zweiter Aspekt, den ich herausgreifen möchte, Sie haben das Thema MINT-Berufe genannt, und ich sehe da auch ein ganz großes, ich drücke es mal positiv aus, Potenzial, dass wir viel mehr Unterstützung im MINT-Bereich brauchen. Da bin ich aber auch der Meinung, wir müssen auch zusehen, dass wir auch die jungen Leute dazu begeistern. Also jemand aus dem Umfeld, mit dem ich da sehr viel zusammenarbeite, hatte da neulich diesen schönen Begriff gepflegt: der IT-Markt braucht mehr Party. Und ich glaube, da ist unheimlich viel dran. Also da haben wir nun endlich diese ganzen Sachen Social Media. Da tippen sich die Kids die Finger blutig in ihrem Studi-VZ, Schüler-VZ und Facebook. Und nachher, wenn man sie dann fragt, was willst du machen? Also IT auf keinen Fall. Ich will was mit Menschen machen. Ich bin im Fachbereich Betriebswirtschaft, höre ich andauernd, da weiß ich nie, ob ich weinen oder lachen soll. Vor allen Dingen, wenn man halt aus diesem Umfeld kommt, dass man halt auch gerade so komplexe IT-Systeme betriebswirtschaftlicher Natur einführt, was nur mit Menschen und nur in solchen Themen erfolgsentscheidend ist, da müssen wir, glaube ich, anders kommunizieren. Natürlich müssen wir. Irgendwann muss die Kiste dann auch wirklich technologisch laufen. Und natürlich brauchen wir eine gewisse, abhängig davon, was für einen Prozess wir haben, brauchen wir auch unterschiedliche Anforderungen, was klassisches Qualitätsmanagement und so weiter angeht. Aber eben nicht überall, und wir müssen auch mal gucken, wie wir es kommunizieren.
Ein Satz noch. Ich gebe Ihnen hundertprozentig recht. Ich erlebe die 7000 in Unternehmen, unsere Kandidaten, unsere Bewerber, die sind natürlich genauso. Die Generation ändert sich vollkommen zu 100%. Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Trotzdem ist es ein Dilemma. Ja, was bleibt, also was letztendlich mit unserem Bildungssystem zu tun hat, und ich bin nebenberuflich noch Lehrbeauftragter, ich stelle fest, 7. Semester, die Leute kennen keinen Dreisatz. So, das Elementarste, das was sozusagen, und das Gleiche gilt, ich sag mal, Abiturniveau, also in bestimmten technischen Dingen,
ja.
Das ist einfach ein Dilemma, was letztendlich in der Welt bleibt.
Ja, das Dilemma ist da, ja, es ist ein Drama, aber bereits Sokrates beschwerte sich über die junge Generation, dass die nicht mehr diszipliniert wäre, nicht mehr richtig arbeiten könnte und so weiter und so fort. Wir müssen, glaube ich, auch immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir das machen. Und außerdem, wenn es einfach wäre, ja, dann könnten es auch die anderen, dann wäre das Thema schon gelöst.
Ja, gut.
Vielen Dank für den Moment, würde ich sagen. Wir haben eine recht ambitionierte Agenda. Herr Kumus ist noch eine Weile da.
Ich bin noch bis zum Mittagessen inklusive da. Danach muss ich leider abreisen. Wenn Sie noch gerne weiter diskutieren würden, sehr gerne. Ansonsten, ach so, auch alles, was Sie hier gesehen haben, das steht jetzt schon online unter kumus.de/Vortrag. Also freue mich natürlich auch gerne, wenn Sie darauf aufsetzen. Gerne auch weiter verbreiten. Wenn der Name drauf bleibt, ist noch schöner. Und vielen Dank erstmal.
Herzlichen Dank.